Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dubovicek im Studio herzlich willkommen. Mit mehr Härte, mehr Abschiebungen, so hat es das Kabinett heute beschlossen und wir wollen darüber berichten. 5 bis 6 Jahre soll die Kathedrale Notre-Dame nach dem schweren Brand geschlossen bleiben und Bundesverkehrsminister Scheuer will die Ticketpreise der Bahn günstiger machen mit einem niedrigeren Steuersatz. Unser Hintergrund ab 18.40 Uhr geht heute mit Flugdrohnen in die Luft. Geordnete Rückkehrgesetz, ein solches hat das Bundeskabinett heute beschlossen. Der Name lässt vermuten, dass die Abschiebepraxis bislang wenig Ordnung erkennen ließ, eher chaotisch war, zumindest in der politischen Eigenwahrnehmung. Und da sind wir schon mittendrin in der Debatte. Für die einen ist jede Abschiebung eine zu viel und für die anderen kann es kaum genügend Rückführungen geben. Zurück zu den Fakten. Es geht um 2 Zahlen aus dem vergangenen Jahr. Da standen rund 26.000 erfolgreiche Rückführungen etwa 31.000 gescheiterten gegenüber. Und das soll sich ändern, wie Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.
Das Paket an Rechtsverschärfungen, das Horst Seehofer vorlegt, ist umfassend. Die Reaktionen aus Politik und Verbänden ganz unterschiedlich. Mit dem Entwurf für das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht, auch geordnete Rückkehrgesetz genannt, will der Bundesinnenminister Abschiebungen erleichtern. Rund 31.000 Versuche seien im vergangenen Jahr gescheitert, 25.000 geglückt.
Das ist ein Zustand, den kein verantwortlicher Innenminister hinnehmen kann.
Der Entwurf setzt auf Mitwirkungspflichten abgelehnter Asylbewerber. Wer dem nicht nachkommt, soll keine normale Duldung mehr bekommen, sondern einen Aufenthaltstitel, der weniger Rechte gibt, so der CSU-Politiker.
Der Zugang zum Arbeitsmarkt wird untersagt, wird verwehrt, also ein Arbeitsverbot. Es greifen Wohnsitzauflagen mit klaren Regeln, wo jemand Wohnsitz zu nehmen hat. Und es können auch Bußgelder verhängt werden.
Sozialleistungen, die für Asylbewerber ohnehin geringer sind, sollen gekürzt werden. Unter Umständen soll auch Haft möglich sein, um die Mitwirkung zu erzwingen, zum Beispiel den Gang zur Botschaft des eigenen Landes. Tatsächlich gäbe es Personen, die ihre Identität verschleierten, um nicht abgeschoben werden zu können, glaubt auch der Geschäftsführer von Pro Asyl, Günter Burkhardt. In der Praxis sei aber die Frage, ob jemand bei der Passbeschaffung mitgewirkt habe oder nicht, gar nicht so einfach zu klären. Die Haftdrohung hält er für völlig überzogen.
Es gibt solche Fälle. Die Frage ist, ob ich ein Gesetz mache, was auf Zehntausende von Menschen zielt und für Zehntausende die Möglichkeit schaffe, sie zu inhaftieren, ob das verhältnismäßig ist, um einige zu treffen, wo dieser Vorwurf, der im Raum steht, richtig sein kann und richtig ist.
Zu den Kritikern des Gesetzes gehören auch Kirchen, Rotes Kreuz und Paritätischer Gesamtverband. In Zusammenhang mit der Abschiebung soll auch sonst Haft sehr viel einfacher als bisher verhängt werden können, und zwar, wenn Bundesländer das wollen, auch auf dem Gelände von Strafhaftanstalten. Auch das ist ein umstrittener Punkt, denn der Europäische Gerichtshof hatte das für den Regelfall schon vor Jahren untersagt. Sozialleistungen sollen auch für diejenigen gekürzt werden, die in einem anderen Staat der Europäischen Union Asyl beantragt haben. Noch weiter geht der Entwurf, wenn sie dort auch Schutz zugesagt bekommen haben. Dann soll es nur noch Notleistungen und die Fahrkarte in das Land geben. Günter Burkhardt von Pro Asyl im NDR.
Man versucht so quasi mit Aushungern und Obdachlosigkeit die Menschen außer Landes zu ekeln.
Die Grünen üben scharfe Kritik. Der AfD dagegen gehen die Verschärfungen nicht weit genug. Auch Teile von CDU und CSU hätten sich in Einzelfragen mehr gewünscht und wollen sich im Bundestag dafür einsetzen. Zufrieden zeigt sich dagegen der Städte- und Gemeindebund. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg hofft auf mehr Abschiebungen in der Zukunft.
Gudula Geuter berichtete und wir bleiben beim Thema, wechseln den Standort und auch die Perspektive, blicken nach Straßburg. Dort haben die Abgeordneten des EU-Parlaments beschlossen, die gemeinsame Grenzschutzagentur Frontex zu stärken. Denn, so der eigentliche Gedanke dahinter, wer erst gar nicht illegal in die EU einreist, muss am Ende auch nicht abgeschoben werden. Peter Kapern.
Auf 10.000 Beamte soll Frontex bis 2027 ausgebaut werden, so der Kompromiss, den die Mitgliedstaaten, das Europaparlament und die EU-Kommission vereinbart haben. Ursprünglich hatte die Kommission diese Aufstockung der europäischen Grenzschützer schon für 2020 vorgeschlagen, um jenen Regierungen entgegenzukommen, die einen besseren Außengrenzschutz für die EU massiv gefordert hatten. Doch gerade diese Regierungen waren es, die dann auf die Bremse traten, auch die Bundesregierung. Trotzdem zeigte sich EU-Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulos heute in Straßburg zufrieden mit dem erreichten Kompromiss.
With this new regulation, Both the agency and the member states will have the tools to anticipate and respond to future crises at the EU external borders.
Damit seien sowohl die Grenzschutzagentur als auch die Mitgliedstaaten für die nächste Flüchtlingskrise gerüstet, so der Kommissar. Frontex wird erstmals über eigene Schiffe und Flugzeuge verfügen und zusätzliche Kompetenzen erhalten. Die EU-Grenzschützer dürfen Flüchtlinge registrieren und Abschiebungen organisieren. Allerdings nur, wenn der EU-Mitgliedstaat, an dessen Außengrenze sie eingesetzt werden, auch zustimmt. Italien und Griechenland hatten sich geweigert, ihren Grenzschutz unter EU-Aufsicht stellen zu lassen. Ungarns Regierungschef Orban hatte Frontex sogar als Brüsseler Söldnertruppe bezeichnet, die illegale Migranten nach Ungarn bringen sollen. Im Parlament gab es eine breite Zustimmung zu dem Kompromiss. Jens Geier, der Vorsitzende der deutschen Sozialdemokraten in Straßburg.
Neue Kapazitäten, ein Personalpool von bis zu 10.000 Personen, erstmals eigene Schiffe und Flugzeuge. Jetzt kann diese Agentur auch wirklich operativ tätig werden und das nebenbei gesagt auch Leben retten.
Letzteres bezweifeln aber die Kritiker der Regelung, denn Frontex soll schiffbrüchige Flüchtlinge nur unmittelbar vor Siziliens Küste retten, also weit ab von Libyens Küstenlinie. Das habe die Mehrheit des Parlaments eigentlich anders gewollt, so die grüne Fraktionschefin Ska Keller.
But the member states have blocked our attempts to put search and rescue stronger into the text of this legislation.
Die Mitgliedstaaten hätten aber einen deutlicheren Rettungsauftrag für Frontex abgeblockt.
Soweit Peter Kapern. Wer selbstbestimmt aus dem Leben scheiden will, unheilbar erkrankt, schmerzgeplagt, dem wollen Ärzte gerne helfen. Die einen nehmen mit Medikamenten die Schmerzen weitgehend, bis der Tod natürlich eintritt. Die anderen stellen eine tödliche Dosis zur Verfügung, die der Betroffene dann allerdings selbst einnehmen muss. Theoretisch möglich, in der Praxis strafbar, weil schon die wiederholte Sterbehilfe auf diese Weise auch unbezahlte als geschäftsmäßig eingestuft wird und damit verboten ist. Dagegen klagen schwerkranke Menschen, Ärzte und Sterbehilfevereine vor dem Bundesverfassungsgericht, das sich gestern und heute in seiner mündlichen Verhandlung damit auseinandergesetzt hat. Aus Karlsruhe, Jan Henrich.
Eng verknüpft sei das Thema Sterbehilfe mit den existenziellen Grundfragen des menschlichen Daseins. So leitete Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voskuhle gestern die Verhandlungen über das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidassistenz ein. 2015 war die betreffende Regelung in Kraft getreten. Seitdem steht die professionelle Förderung der Selbsttötung, insbesondere durch sogenannte Sterbehilfevereine, unter Strafe. Doch, so kontrovers das Thema damals und heute diskutiert wird, die Richter wollen keine moralische oder politische Entscheidung über die Selbsttötung treffen. Sie beurteilen die konkrete Verfassungsmäßigkeit der Norm. Nachdem am gestrigen Verhandlungstag Ärzte, Betroffene und Gutachter die tatsächliche Seite der Sterbehilfe beleuchten konnten, wurde heute insbesondere der grundrechtliche Rahmen diskutiert. Die angereisten Vertreter der Politik verteidigen die Regelung.
Der Bundestag geht davon aus, dass das Gesetz seinen selbstgesetzten Zweck erreicht. Wir schützen Personen in fragilen, ambivalenten Lebenssituationen vor der Beeinflussung durch Dritte. Der Bundestag geht auch davon aus, dass dieses Gesetz insbesondere angemessen ist, dass die Interessen der Betroffenen und die Interessen der Allgemeinheit und dass Autonomie und Lebensschutz in einem angemessenen Verhältnis stehen.
So Steffen Augsberg, Bevollmächtigter für den Deutschen Bundestag in dem Verfahren. Der Gesetzgeber will verhindern, dass sich Suizidhilfe als normale Behandlungsoption etabliert und Menschen dadurch zur Selbsttötung verleitet werden könnten. Robert Rossbruch, einer der Beschwerdeführer gegen das Gesetz, sieht diese Gefahr nicht.
Also ich kann das jetzt gar nicht erkennen, dass da ein Druck von der Gesellschaft aus herbeigeführt wird. Ich habe eher das Gefühl, dass der Druck eher in Richtung Lebensschutz geht und in Richtung Lebenspflicht geht. Natürlich muss man das im Auge behalten, dass man das abwägen muss, Lebensschutz und dann die Freiheit jedes Einzelnen, sich suizidieren zu können. Und wenn es tatsächlich dort Entwicklungen gäbe, gesellschaftlicher Art, wie auch immer, dann müsste man natürlich gegensteuern. Aber das kann ich überhaupt nicht erkennen.
Er appelliert an das Recht auf freie Persönlichkeit. Entfaltung. Doch auch die Unbestimmtheit des Gesetzes wird kritisiert. Einige Ärzte beklagen Unsicherheiten. Immer wieder fragen die Richter kritisch nach, wann ärztliche Hilfe bei der Selbsttötung noch ein Einzelfall ist, der laut Gesetzesbegründung straffrei bleiben soll und wann eine strafbare, geschäftsmäßige Handlung vorliegt. Genau diese Abgrenzung könnte für die Richter letztlich entscheidend sein. Eine eindeutige Tendenz, ob das Gesetz bestehen bleibt, lässt sich allerdings auch nach 2 Verhandlungstagen noch nicht feststellen. Ein Urteil wird frühestens in 3 Monaten erwartet.
Dirk Henrich berichtete. Die Konjunktur gerät ins Stocken, der Brexit und der internationale Handelsstreit belasten anhaltende Konflikte wie in Syrien und in der Ukraine sowieso. Deshalb senkt die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr auf nur noch 0,5%. Im kommenden Jahr werde das Bruttoinlandsprodukt aber wieder stärker zulegen. Dirk Rodenkirch.
Die deutsche Wirtschaft befinde sich in einer Schwächephase, die aber überwunden werde, sagte Wirtschaftsminister Altmaier bei der Vorstellung der Frühjahrsprognose. Schon in der zweiten Hälfte dieses Jahres soll demnach eine Erholung spürbar werden. Für 2020 hat die Regierung ihre Vorhersage deshalb auch kaum gesenkt, von 1,6 auf 1,5%. Folgende Aspekte sprechen laut Altmaier dafür, dass die wirtschaftliche Abkühlung schnell überwunden werden kann. Die Beschäftigung und die Einkommen steigen weiter. Allein in diesem Jahr sollen 480.000 neue Jobs entstehen. Der Wohnungsbau boomt nach wie vor. Außerdem werde erwartet, dass die Weltwirtschaft wieder an Dynamik gewinne, so Altmaier. Konjunkturprogramme benötige Deutschland nicht, ergänzte der Minister. Er sprach sich aber unter anderem dafür aus, Unternehmen steuerlich zu entlasten.
Soweit der Grotenkirch. Weniger Wirtschaftswachstum gleich weniger Steuereinnahmen. Eine einfache Rechnung, die sich da der Finanzminister wohl an dieser Stelle wieder durch den Kopf gehen lässt. Ohnehin sind seine Einnahmen im Gegensatz zu den Prognosen längst gesunken. Einen weiteren Ausfall könnte es aus seiner Sicht geben, wenn sein Kabinettskollege Andreas Scheuer in die Tat umsetzt, was er als Verkehrsminister heute per Zeitung in den Ring geworfen hat, nämlich weniger Steuern auf Bahntickets, auf das diese günstiger werden für mehr Klimaschutz im Land. Aus Berlin Ramona Westhoff.
Klimafreundliches Bahnfahren statt Auto oder Flugzeug. Nicht nur die Umwelt soll von den günstigeren Bahntickets profitieren, auch die Bahnkunden sollen sparen. Um bis zu 400 Millionen Euro im Jahr könnten sie entlastet werden, rechnete Verkehrsminister Scheuer heute in der Bild-Zeitung. In der Frage, wie das finanziert werden solle, verwies das Verkehrsministerium an das Finanzministerium. Dort hielt man sich zunächst bedeckt. Scheuers Vorschlag sei einer von vielen, der im sogenannten Klimakabinett diskutiert werde. Aus welchem Etat die Steuererleichterung finanziert werden könnte, stünde noch nicht fest. Ähnlich vage äußerte sich eine Sprecherin des Verkehrsministeriums zur Frage, wann die Mehrwertsteuersenkung für den Fernverkehr umgesetzt werden könnte.
Das Ganze ist, wie gesagt, jetzt erstmal ein Prozess, der jetzt im Klimakabinett auch diskutiert werden muss. Deswegen kann ich jetzt über weitere Zeithorizonte jetzt auch nicht spekulieren.
Regierungssprecher Steffen Seibert wollte sich ebenfalls nicht konkret äußern und verwies auf das sogenannte Klimakabinett. Kirsten Lühmann, Obfrau der SPD im Bundestagsverkehrsausschuss, warf Scheuer heute im Deutschlandfunk mangelnde Absprache und Konzeptlosigkeit vor. Es sei nicht zielführend, wenn der Minister einzelne Maßnahmen über die Bild-Zeitung kommuniziere.
Ich erwarte jetzt vom Minister, dass er seine Arbeit macht und einen vernünftigen Maßnahmenplan vorlegt, der die Gesamteinsparverpflichtungen im Verkehrsbereich umfasst.
Im Zusammenhang mit den CO2-Sparmaßnahmen anderer Ministerien könne dann auch über deren Finanzierung gesprochen werden, so Lühmann. Der Vorschlag des CSU-Verkehrsministers ist nicht neu. Die Grünen und auch Fahrgastverbände forderten bereits mehrfach, die Mehrwertsteuer im Bahnfernverkehr zu senken. Die Idee wurde auch schon in der sogenannten Verkehrskommission diskutiert, taucht im Zwischenbericht aber als strittig auf. Verkehrsminister Scheuer steht beim Klimaschutz unter enormem Druck. Bis Ende des Jahres muss er für das neue Klimaschutzgesetz konkrete Vorschläge unterbreiten, wie auch im Verkehr CO2 eingespart werden kann. Eine Mehrbelastung der Autofahrer will Scheuer dabei um jeden Preis vermeiden. Der Verkehrsminister müsse nun liefern, betont auch Stefan Kühn, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen.
Er hat eine Kommission beauftragt, die Vorschläge machen sollte. Da haben ihm einige Vorschläge, die diskutiert wurden, nicht gefallen. Er hat also die Arbeit der eigenen Kommission torpediert. Die Kommission hat kein konsensuales Ergebnis geliefert. Und insofern ist das natürlich ein Vorschlag, der relativ günstig ist, schnell umzusetzen ist und die natürlich in dem Sinne auch keinem wehtun.
Für eine klimafreundlichere Verkehrspolitik reichten günstigere Ticketpreise noch nicht aus, so Kühn. Man müsse auch an anderer Stelle in die Bahn investieren, damit das Angebot besser und zuverlässiger werde. Und die Steuern auf weniger umweltfreundliche Verkehrsmittel müssten erhöht werden. Internationale Flüge zum Beispiel seien sogar vollständig von der Mehrwertsteuer befreit. Für internationale Bahnfahrten gilt diese Regelung nicht.
Der Bericht von Ramona Westhoff. Aufatmen nach dem Schock in Paris, nach den lodernden Flammen über Notre-Dame. Das Dach ist abgebrannt, der kleinere der drei Türme auch, doch die großen, markanten Glockentürme, sie stehen noch. Auch das Gemäuer des Kirchenschiffes. Viele Kunstschätze konnten die Feuerwehrleute in Sicherheit bringen. Jetzt soll die Kathedrale wieder aufgebaut werden. Hunderte Millionen an Spenden kamen dafür schon zusammen. Doch es wird dauern. Mindestens 5 oder 6 Jahre, wie es heute heißt. Jürgen König aus Paris.
Mit einem Gesetz für den Wiederaufbau von Notre-Dame will die Regierung den immensen Herausforderungen begegnen. Ein provisorisches Dach muss das Kircheninnere vor dem Regen schützen. Das Gebäude muss stabilisiert werden. Erst dann können Wissenschaftler die Schäden genau untersuchen. Absolute Priorität soll das Projekt haben. Ein noch zu gründendes öffentliches Unternehmen soll alle Spenden und Staatshilfen zentral sammeln und verwalten. Für die Koordination der Arbeiten werden mehrere Ministerien eingespannt. Staatspräsident Emmanuel Macron drängt zur Eile, vielleicht auch schon mit Blick auf die Olympischen Spiele von Paris 2024.
Nous sommes ce peuple de bâtisseurs.
Wir sind ein Volk von Baumeistern. Wir werden Notre-Dame wieder aufbauen, schöner als zuvor. Und ich möchte, dass das innerhalb von 5 Jahren geschieht. Wir können das und wir schaffen das.
Nous le pouvons. Et là aussi.
Mit seiner Fernsehansprache versuchte der Präsident, eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen. In den Gesprächen der Bürger, in den Programmen der Medien sind die Bilder der brennenden Kathedrale noch allgegenwärtig. Doch die Fachleute reagieren überwiegend zurückhaltend bis skeptisch auf Macrons 5-Jahres-Plan. Solche Arbeiten seien komplex, heißt es. Alleine die Sicherung der Kathedrale könne angesichts ihrer Größe schon Jahre dauern. Und das größte Hindernis ist, es fehlt an Facharbeitern, an Steinmetzen, Zimmerleuten, Dachdeckern. Die Architektin und Stadtplanerin Katrin Tricot teilt all diese Bedenken, ist aber dennoch zuversichtlich, sagte im Sender BFM. Ich glaube, das lässt sich in 5 Jahren schaffen. Technisch machbar ist das jedenfalls, zumindest was den Dachstuhl und das Dach selber angeht. Alles hängt aber davon ab, was die Untersuchungen jetzt ergeben. Man sollte sich Zeit für gründliche Analysen nehmen. Auch ist die Anteilnahme jetzt so groß, dass man überlegen könnte, eine Bürgerdebatte ins Leben zu rufen und zu diskutieren, was genau da eigentlich wieder aufgebaut werden soll. Das Original aus der Zeit der Gotik? Die umgebaute Version aus dem 19. Jahrhundert, so wie die Kirche zuletzt dastand? Der Präsident sagt, Notre-Dame soll noch schöner werden. Sollte man die Kathedrale also modernisieren? Darüber zu reden wäre gut, aber dann würde es garantiert länger als 5 Jahre dauern. Die Finanzierung des Wiederaufbaus von Notre-Dame macht im Moment die geringsten Sorgen. Weltweit wurden schon Spenden von rund 900 Millionen Euro zugesagt, davon 500 Millionen von französischen Unternehmerfamilien. Der Nationalen Kulturstiftung, Fondation du Patrimoine, wurden an nur einem Tag 136 Millionen Euro gespendet. Stéphane Bern, der Regierungsbeauftragte für das kulturelle Erbe. Ich glaube, wir werden sehr bald die Milliarde erreicht haben. Die ganze Welt nimmt an unserem Schmerz Anteil. Stiftungen aus den USA, aus Brasilien, aus der ganzen Welt bekomme ich Anrufe und werde gefragt, was können wir tun? Die Notre-Dame-Katastrophe bedeutet für das Land auch eine Art Innehalten. Der Europawahlkampf ist seit dem Brand ausgesetzt. Die Opposition wie auch die Gelbwestenbewegung halten sich mit jeder Polemik zurück, auch darüber, dass Präsident Macron am Montag nicht, wie vorgesehen, mitgeteilt hat, mit welchen Maßnahmen er die aktuelle Krise des Landes auffangen will. So hat sich die so oft beschworene Einheit des Landes für einen Moment tatsächlich hergestellt. Dass es wegen des Brandes einer Kathedrale möglich wurde, ist in einem so erklärt säkularen Staat wie Frankreich schon erstaunlich.
Jürgen König berichtete, die Zahl antisemitischer Vorfälle in Berlin nimmt zu. Beobachter registrieren eine immer offener ausgetragene Judenfeindschaft. Viele Betroffene erleben Anfeindungen in ihrem direkten Wohnumfeld, berichtet die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin. Claudia van Laak.
Der Kioskverkäufer ruft, verpiss dich, du Judenschlampe, als er den Schlüsselanhänger mit dem Davidstern sieht. Dann bewirft er die Kundin mit Kronkorken und Müll. So geschehen am 8. September letzten Jahres in Neukölln. Nur einer von mehr als 1000 dokumentierten antisemitischen Vorfällen aus dem letzten Jahr in Berlin. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus zählte 2018 täglich 3 judenfeindliche Vorfälle in der Hauptstadt. Projektleiter Benjamin Steinitz.
Die wichtigsten Ergebnisse sind, dass wir nicht nur einen Anstieg von ungefähr 14% auf über 1000 Vorfälle in dem gesamten Jahr haben, also täglich 3 antisemitische Vorfälle in Berlin, sondern wir haben vor allem allem einen Anstieg in den Deliktsarten, die für die Betroffenen eine besondere Bedrohung darstellen.
Die Hemmschwellen seien gesunken, aus verbalen Bedrohungen seien Taten geworden, beklagt Steinitz. Er spricht von einer zunehmenden Verrohung. In vielen Fällen könnten die Betroffenen den Angriffen und Bedrohungen nur schwer aus dem Weg gehen.
An ihrem eigenen Wohnumfeld, wo es langfristig ihr eigenes Sicherheitsgefühl beeinträchtigen kann. Oder auch im öffentlichen Nahverkehr, Personennahverkehr, wo viele Zufallsbegegnungen stattfinden, wo man im Prinzip entweder auf den Bus oder die U-Bahn verzichten muss oder doch große Umwege und sehr viel Aufwand in Kauf nehmen muss, um dem grundsätzlich aus dem Weg zu gehen.
Seit 4 Jahren legt die Recherche- und Informationsstelle, eine Nichtregierungsorganisation, ihren jährlichen Bericht für Berlin vor. Finanziert wird die Arbeit von der Justizverwaltung, die vor kurzem auch eine Antisemitismusbeauftragte in der Generalstaatsanwaltschaft benannt hat. Berlin sei Vorbild für andere Bundesländer, sagt Bianca Klose vom Zentrum demokratischer Kulturen, dem Trägerverein der Recherchestelle Antisemitismus. Im letzten Jahr wurde ein entsprechender Bundesverband gegründet.
Der Ansatz dieses Bundesverbandes ist, in allen Bundesländern Registerstellen zum Thema Antisemitismus aufzubauen und zivilgesellschaftlich zu organisieren, um auch dort ein dichtes Bild zum Thema alltäglichen Antisemitismus zu schaffen.
Bayern ist bereits dem Berliner Vorbild gefolgt. Weitere Recherchestellen in Brandenburg und Schleswig-Holstein sind in Vorbereitung. Wichtig sei es auch, Vorfälle zu erfassen, die jenseits der strafrechtlichen Relevanz lägen, ist Sigmund Königsberg überzeugt, der Antisemitismusbeauftragte der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Wir Juden sitzen nicht auf gepackten Koffern, sagt er, aber
man schaut noch nach, wo sind die Koffer. Also man geht schon die Szenarien durch. Man nimmt eine verstärkte Bedrohungslage wahr. Man überlegt, werden meine Kinder noch hier in Berlin, hier in Deutschland leben können? Sind sie da sicher? Diese Fragen stellt man sich. Also die Sicherheit, die lange Jahre gegeben war, die ist heute nicht mehr gegeben.
Der Bericht von Claudia van Laak. Die Freien Demokraten geben sich eine neue Generalsekretärin. Linda Teuteberg könnte sie heißen, 37 Jahre alt, Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg und damit eine kleine Überraschung, weil viele Beobachter eher mit einem Fahrensmann von Parteichef Lindner gerechnet hätten. Doch auch die FDP steht vor wichtigen Wahlen in den neuen Bundesländern, vielleicht ein entscheidender Grund für Lindners Vorschlag heute. Aus Berlin Matthias von Lieben.
Jung, weiblich, ostdeutsch und schon viele Jahre Erfahrung auf der politischen Bühne. Zudem Juristin und versiert besonders in der Migrationspolitik. Als liberale Wunderwaffe wurde Linda Teuteberg einst vom Politikmagazin Cicero bezeichnet. Mit diesem Profil hat sie nun auch den Vorsitzenden der Liberalen, Christian Lindner, überzeugt. Er hat sie für den Posten der FDP-Generalsekretärin vorgeschlagen, der nach dem Wechsel von Nicola Baer ins Europaparlament vakant wird. Jetzt muss Teuteberg nur noch die Delegierten auf dem Bundesparteitag der FDP Ende April davon überzeugen, sie zu wählen.
Ich freue mich darauf, für die Liberalen in gesellschaftliche Debatten einzutreten und gleichzeitig habe ich auch viel Demut vor dieser Aufgabe, denn ich finde, es geht auch sehr stark darum, den Kampf um die demokratische Mitte engagiert zu führen, klug zu führen und dafür zu sorgen, dass gerade die demokratische Mitte auch wieder Gestaltungsmehrheiten bekommt.
Diese Position der Mitte für Parteichef Lindner der entscheidende Faktor für die Nominierung.
Linda Teuteberg ist eine Politikerin, die die politische Mitte besetzen will und deshalb verbindet sie auf der einen Seite Empathie und Weltoffenheit, das Eintreten für den Freisinn und die Freiheit mit Konsequenz und Rechtsstaatlichkeit auf der anderen Seite.
Die gebürtige Brandenburgerin Teuteberg, die in 5 Tagen 38 Jahre alt wird, trat bereits 1998 dem FDP-Nachwuchs, den jungen Liberalen, bei. Im Jahr 2000 folgte der Eintritt in die FDP. In der Folge wurde sie stellvertretende Landesvorsitzende der FDP in Brandenburg. Ihre ostdeutsche Biografie dürfte ein weiterer entscheidender Faktor für ihre Nominierung gewesen sein. Immerhin konnte sie sich gegen prominente Mitstreiter um den Posten wie den NRW-Generalsekretär Johannes Vogel oder den Generalsekretär der FDP Niedersachsen Konstantin Kuhle durchsetzen. Seit 2017 ist Teuteberg Mitglied des Bundestags, dort die migrationspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion und Obfrau im Innenausschuss. In den vergangenen Monaten war sie das Gesicht der FDP bei allen Fragen um die Migrationspolitik. Ihre Haltung dabei skizziert sie selbst wie folgt.
Also wir Freie Demokraten stehen dafür, dass wir zum einen mehr Fachkräftezuwanderung brauchen, als die Union es will, aber auch mehr konsequentes Vorgehen gegen illegale Migration, als die SPD es will.
In der Konsequenz klingt das bei ihr dann so.
Wir sollten trotzdem nicht in Frage stellen, dass die konsequente Durchsetzung der Ausreisepflicht bei vollziehbar ausreisepflichtigen Personen auch zuverlässig geregelt werden muss.
Der Bericht von Matthias von Lieben. Auf 18.000 Inseln wurde gewählt in Indonesien. Die Wahl ist deshalb recht kompliziert und auch das Auszählen der Stimmen. In gut einem Monat erst wird offiziell feststehen, wer Präsident des Landes wird. Doch Umfragen direkt nach der Wahl sehen den amtierenden Präsidenten Joko Widodo vorn. Holger Senzel.
So lächeln Sieger. Bestens gelaunt, im offenen weißen Hemd, gab Präsident Joko Widodo in Jakarta seine Stimme ab. Er galt von vornherein als Favorit dieser Wahl. Die Hochrechnungen von drei Instituten bestätigen einen uneinholbaren Vorsprung vor seinem Herausforderer. Es war ein Wahlkampf mit harten Bandagen. Es ging um den Anspruch auf den rechten Glauben. Präsident Widodo spreche das Hocharabisch des Koran falsch aus. Auf dieser Ebene bewegten sich die Vorwürfe. Sein Herausforderer war ein Ex-General und Schwiegersohn des früheren Diktators Suharto. Prabowo Subianto ließ sich von den Radikalen unterstützen, die eine landesweite Einführung der Scharia fordern, des islamischen Rechtes, nachdem Ehebrecher gesteinigt werden und Dieben die Hand abgehackt wird. Präsident Joko Widodo hat das Thema Religion lange gemieden. Zwar sei er gläubiger Muslim, doch Glaube sei Privatsache, sagte er. Jokowi hat Indonesien stärker gemacht und Investoren ins Land geholt, aber sein Versprechen, 10 Millionen Arbeitsplätze zu schaffen, hat er nicht halten können. Ebenso wenig ein Wachstum von 7%. Parallel dazu geht die indonesische Rupia in den Keller, was natürlich vor allem die Armen zu spüren bekommen. Aber Jokowi ist populär in Indonesien. Der ehemalige Möbelhändler gilt als volksnah. Er ist ein guter Präsident, sagt diese Frau. Er hat eine Menge für dieses Land getan. Wir haben eine Menge erreicht, aber ich denke, Indonesien kann noch besser werden, sagt eine andere. Und der Präsident selbst verspricht für seine nächste Amtszeit: Wir werden dafür sorgen, dass Indonesiens Wirtschaft in den nächsten 5 Jahren stärker wird. Für die Bauern, die Fischer, die Lehrer, die Arbeiter, Ärzte, Soldaten, Künstler, die Jungen, die Klein- und Kleinstunternehmer wird das Leben in 5 Jahren besser sein als heute. Der Islam aber war das beherrschende Thema. Und Jokowi, der einst als Obama Südostasiens bezeichnet wurde, hat sich als Vize einen führenden Imam gewählt, der Homosexualität unter Strafe stellen will. Ein Zugeständnis vor allem an die konservative Landbevölkerung und die Fundamentalisten. In keinem anderen Land der Welt leben so viele Muslime, aber das Land ist keine islamische Republik. Laut Verfassung sind 5 Religionen, darunter auch Christen, gleichberechtigt. Einheit in Vielfalt ist das Landesmotto. Das Land galt lange als Musterbeispiel für toleranten Islam. Doch die Stimmung dreht sich, die Fundamentalisten werden stärker. Das zeigte sich ganz drastisch am Beispiel des christlichen Gouverneurs von Jakarta, der 2017 nach einem Prozess wegen Gotteslästerung Freiheit und Amt verlor.
Holger Senzel berichtete, den Tankstellen in Portugal geht der Kraftstoff aus. Wegen eines unbefristeten Streiks der Fahrer von Gefahrgutlastwagen rief die Regierung den Energienotstand aus. Christopher Plass.
Der portugiesische Ministerpräsident Costa hat sich in den Streit um die Kraftstoffversorgung des Landes eingeschaltet, der Portugal lahmzulegen droht. Costa betonte im Parlament, es handle sich in erster Linie um einen Konflikt zwischen privaten Unternehmen und einer Gewerkschaft. Beide Seiten müssten aber miteinander verhandeln. Angesichts des Engpasses bei Diesel, Benzin und anderen Kraftstoffen betonte Antonio Costa, dass landesweit eine Mindestversorgung sichergestellt werden müsse. Die Flughäfen, das Militär und der Rettungsdienst müssen danach voll mit Treibstoff versorgt werden. Probleme an den portugiesischen Flughäfen wurden heute nicht mehr gemeldet. Gestern noch flogen Maschinen Umwege, um im Ausland auftanken zu können. Teilweise wurden Gefahrguttransporte mit Polizeischutz abgewickelt, damit sie von Streikenden nicht aufgehalten werden konnten. Außerdem wurden unter Soldaten und Privatleuten Fahrer gesucht, die Einsätze übernehmen könnten. Vor dem Osterreisewochenende stellt sich die Lage für Privatleute schwieriger dar. Nach Medienberichten sollen mehr als 2000 Tankstellen keinen Sprit mehr haben. Davon soll insbesondere die Hauptstadt Lissabon betroffen sein, wo rund 800 Tankstellen nichts mehr liefern können. Auch sind die Preise für Sprit gestiegen. Von der ebenfalls betroffenen Ferienregion Algarve aus fuhren Autofahrer über die Grenze nach Spanien, um dort zu tanken.
Christopher Plass über den Energienotstand in Portugal. Damit gehen diese Informationen am Abend zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Dobowiszek. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.